sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 108. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer mit dabei der liebe Wolf.
Guten Abend.
Und eine noch in der Stimme eingeschränkte Anne. Und heute haben wir aus allen Ligen, über die wir zuletzt immer mal gesprochen haben, jeweils ein Spiel. Und es gibt so ein paar kleine Themen, über die wir unbedingt mal sprechen müssen. Eines, was nicht so schön ist. Und eines, was uns ein bisschen verwundert hat, um das schon mal so anzuteasern. Jetzt ist die Frage, wollen wir erstmal mit einem Spiel beginnen oder wollen wir erstmal mit einem Thema beginnen? Worauf hast du Lust?
Lieber die Themen, würde ich sagen.
Okay, dann fangen wir als Einsteiger, glaube ich, gleich mit dem größeren Thema an. Dann ist das vom Tisch. Man hat sicherlich mitbekommen, es geht seit einigen Tagen geht der Name P. Diddy, so nannte er sich früher, mal wieder sehr durch die Medien. Eigentlich heißt er Sean Combs, aber Diddy ist immer irgendwie sein Special-Name. Man kennt ihn als Rapper. Und gegen den gibt es sehr, sehr harte Vorwürfe mit wohl erdrückenden Beweisen. Und aktuell sitzt er in U-Haft und eine Kaution von 50 Millionen Dollar ist abgelehnt worden. Also selbst die Kohle nimmt man nicht, man will ihn lieber im Knast haben. Oder zumindest in der vorläufigen Untersuchungshaft. Was hat der mit der USL zu tun, ist die Frage. Die Antwort ist eher direkt nicht, aber eine Person, die er kennt, die er ziemlich gut kennt. Und jetzt kommt der unschöne Teil. Es hat was mit der USL Super League zu tun, also mit der Frauenliga. Über wen sprechen wir denn jetzt hier, lieber Wolf?
Wir sprechen über den Ex-CEO des Brandes von Diddy. Und zwar über Dion Graham. Der ist nämlich der Besitzer von Fort Lauderdale United, dem Frauenteam in der USL Super League. Und das kommt nicht so ganz gut an in der aktuellen Lage, verständlicherweise. Vor allem, wenn dann noch so ein bisschen weitere Gerüchte dazu kommen, die das Team aktuell betreffen. Also zum Beispiel, dass das Team nur Spieler unter Vertrag nimmt, die halt sehr hübsch aussehen. Dass es da auch schon ja Berichte gibt, dass Teile des Staffs, also auch der Mitarbeiter, gefeuert worden ist, dass Spieler nicht bezahlt worden sind. Und das macht das Ganze halt sehr, sehr unschön. Also zum einen den Besitzer aus der Sicht, dass er mit dem Diddy zu tun hatte, als auch die rein sportliche Basis, dass es da eben schon Berichte aus dem Teambereich gibt, die auch ohne den Hintergrund des Diddys zu tun haben. Also nicht richtig bezahlte Spieler, Leute, die nur des Äußeren wegen eingestellt worden sind, Entlassungen von Mitarbeitern und so weiter. Und das wirft kein gutes Licht. Also zum einen auf den Club und zum anderen auf die USL. Denn es wäre mir irgendwie bisher noch recht neu, dass sie da irgendwas zu gepostet hätten. Sei es, dass sie Ermittlungen anstellen oder generell, dass sie das Ganze nicht gutheißen. Daher kurzum, Fort Lauderdale United wirft ein wenig Fragen auf und leider keine guten.
Eine der sehr großen Fragen dürfte natürlich auch sein, welche Rolle hat sein ehemaliger CEO zu Diddy? Denn der Vorwurf Diddy gegenüber ist, dass er quasi der Kopf einer kriminellen Organisation wäre, in der unter anderem Frauen geschlagen wurden und auf sehr abstruse Art und Weise da irgendwie auch Gewalt zugefügt wurde. Und dass das durchaus auch ein Netz mit sich trug und gerade seine Assistenten auch da eine durchaus wichtige Rolle gespielt haben, in erster Linie oder in wichtiger Linie, natürlich auch, um seine Taten zu vertuschen. Dementsprechend stellt sich die Frage, was A wusste sein ehemaliger CEO und was hat dieser selbst auch getan? Und von daher verstehe ich da schon die Kritik, dass gerade ein solcher Mensch jetzt auch noch ein Frauenteam hat. Und dann fängt es jetzt an, bei diesem Frauenteam auch noch Fragen selbst zu gehen. Eben mangelnde Bezahlung, nur die Hübschen zu nehmen, was irgendwie auch abstrus ist, weil eigentlich willst du ja die Guten, also die besten Spielerinnen nehmen und nicht die Hübschesten. Das ist, glaube ich, ein Thema, was uns noch in einigen Monaten auffallen wird, oder?
Gehe ich mit. Und ich glaube, da gibt es auch einen guten Punkt, warum die USL Super League da vielleicht anfänglich nicht so sehr hingeguckt hat bei den Ownern, weil sie wollten unbedingt dieses Jahr an den Start gehen. Und um das Mindestmaß an Teams zu kriegen, um die quasi erste Frauenliga sein zu können oder quasi die Anforderungen zu erfüllen grundsätzlich, brauchst du 8 Teams. Und da der Rest der Teams erst ab nächstes Jahr dazukommen soll, wäre es halt irgendwie ein Schuss ins eigene Knie gewesen. Zum Beispiel Teams, die noch nicht perfekt startklar waren am Anfang, rauszukegeln. Denn wir hatten ja auch beim Brooklyn zum Beispiel schon Probleme gehabt, dass da noch lange Zeit gar kein Trainer angeheuert gewesen ist oder dass deren Platz unbespielbar war. Und ich glaube, das beißt sie gerade so ein bisschen in den Arsch, also die Liga-Oberen, dass sie bei manchen der Besitzer nicht zwingend hingeguckt haben oder nicht so gut hingeguckt haben oder grundsätzlich, ob überhaupt alle Anforderungen auch von den Besitzern erfüllt werden können, was Bezahlung angeht, was vielleicht auch die Infrastruktur angeht. Und das kommt mir so, zumindest so ein bisschen so vor, dass da vielleicht so ein bisschen falsch hingeguckt worden ist und das jetzt gerade ein wenig doof rumkommt. Und ja, ich stimme dir zu. Also es wird spannend sein, rauszufinden oder mitzubekommen, inwiefern der Besitzer von Fort Lauderdale mit seinen Geschäften des Ex-Bosses, also Diddy, wirklich zu tun hatte oder nicht. Und vor allem, ob sich das Verhalten clubintern verbessert. Also, dass die Leute bezahlt werden, dass man nicht ständig irgendwelche Leute aus dem Staff rauswirft und natürlich auch grundsätzlich da auf Qualität setzt und nicht versucht, irgendwie nur nach Äußerem zu gehen. Denn wir spielen Sport. Wir wollen auf sportlich basierende Fakten auf dem Platz haben und nicht die hübschesten Sportler. Das kann man bei Let's Dance machen oder so, wenn man dann wieder Ruri Gislason nachschwärmt, weil er so hübsch aussieht, aber nicht auf dem Profisportbereich.
Zumal, also die USL Super League muss etwas sehr schnell schaffen. Sie müssen ein sicheres Umfeld für die Spielerinnen schaffen, weil sonst logischerweise die guten Spielerinnen kein Interesse haben werden, in die Liga zu gehen, wenn sie nebenan die NWSL haben oder nach Europa gehen können. Und natürlich haben sie kein Interesse, nicht bezahlt zu werden. Und sie haben auch kein Interesse, in einem Umfeld zu leben, wo es eben nicht nach Sport geht, sondern nach anderen merkwürdigen Kriterien. Und die NWSL ist natürlich schon älter und hat aus ihren Fehlern gelernt und weiß, dass sie bei bestimmten Themen oder Problemen sehr schnell eingreifen müssen oder ermitteln müssen, was da passiert ist, um das aufzuarbeiten. Und genau den Schritt muss die USL jetzt frühzeitig auch machen, weil ansonsten sehe ich nicht, dass sie langfristig eine Chance haben können, sich am Markt zu halten. Oder zumindest, dass sie qualitativ sich langfristig nicht halten können, um vergleichbar mit der NWSL zu sein.
Möchte ich dir überhaupt nicht widersprechen, vor allem weil du noch ein bisschen mehr Erfahrung in der NWSL hast. Ich will nur kurz erwähnen, dass das Thema erst gestern am 17. September groß aufgeköchelt ist. Wir nehmen heute am 18. auf, das heißt, bis ihr die Folge hört, gibt's vielleicht schon neue Stände in der ganzen Sache oder neue Ermittlungs- und Informationen. Wir werden euch also weiter damit auf dem Laufenden halten. Stand jetzt ist alles nur rein auf Gerüchten und sportjournalistischen Zuspielungen zu betrachten, noch nicht viel als Faktenlage, aber da wird sich in der nächsten Zeit wahrscheinlich sehr viel auch als Fakt herausstellen. Und dass der Besitzer eben der ehemalige CEO von Diddy war, von seinem Brand, das ist natürlich ein Fakt. Mit den Gerüchten bezieht sich gerade auf den Club selbst, was die Bezahlung oder die Einstellungskriterien angeht. Aber ja, wir halten euch auf dem Laufenden und ich hoffe auch, dass die Liga mal klarkommt. Also A, die Besitzer zu checken, A, sind sie seriös, B, können sie den Club überhaupt wirklich finanzieren und am Leben halten? Und C natürlich, auch auf das Wohl und Wehen der Spielerinnen und der Mitarbeiterinnen zu achten. Denn sonst ist die Liga sowas wie die NASL, hatte eine kurze Blüte und ist dann wieder verschwunden. Und das wollen wir doch alle nicht.
Ja, oder sowas wie die NISA. So eine Liga, die irgendwie glaubt, professionell zu sein, aber meilenweit davon entfernt ist.
Fun Fact, NISA, da spielt aktuell Bill Hamid.
Und zu Bill Hamid gibt es auch eine schöne Überleitung, nämlich zurück in die Super League. Dort gibt es auch eine Spielerin, die heißt Hamid, aber wir haben jetzt lange recherchiert und haben zumindest festgestellt, dass sie nicht Vater und Tochter sein können, aber möglicherweise verwandt, weil beide aus Virginia sind. Die eine spielt in Fort Lauderdale, der andere ja, hat lange bei DC United gespielt und ist jetzt nach Maryland gezogen. Gewechselt, whatever. Aber wir beschäftigen uns in der Super League jetzt mal mit einem anderen Spiel. Da können wir über das Thema Qualität sprechen. Und das ist Dallas Trinity, die zu Hause gespielt haben und Lexington zu Gast hatten. Wie hat denn die Partie gestartet?
Mit einer Szene, wo ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich die jetzt gut gemacht oder schlecht verteidigt sehen soll. Denn das erste Tor der Partie fiel für die Gäste aus Lexington, und zwar für den Lexington Soccer Club, also die Frauenabteilung des USL League One Teams. Adley kommt von rechts in Richtung Strafraum gelaufen, tänzelt die erste Spielerin aus, rennt dann innerhalb des Strafraums in die Mitte, wobei sie eine weitere Verteidigerin aussteigen lässt, wird überhaupt nicht am Schuss gehindert und schießt dann aufs Tor. Ihr Schuss wird nochmal von einer Verteidigerin abgefälscht und geht dann ins Tor rein. Ich denke, sie wäre auch so zum Tor gekommen, weil der Schuss wirklich gut gemacht gewesen ist. Aber dass sie wirklich komplett frei in den Strafraum und von dort einmal quer durchrennen kann, ohne wirklich gestört zu werden. Ja, also ich schwanke immer noch. War es wirklich gut gemacht oder war die Verteidigung immer noch am Pennen und brauchte die akademische Viertelstunde, um wirklich mit der Arbeit zu beginnen?
Tja, das ist die Frage. Es dauerte bis zur 33. Minute, da fiel das nächste Tor. Und es war eine Spielerin, die mir in diesem Spiel mehrfach aufgefallen ist. Es handelt sich dabei um Amber Brooks, die ja so zwischen Mittellinie und dem Strafraum stand, von links aus einen Freistoß hatte und den Freistoß zielsicher in den Strafraum brachte. Dort schön auf die Höhe von Ally Thompson und, oder Taunton, nicht Thompson. Und diese kann den Ball gut ins Tor versenken. War gar nicht so schlecht gemacht, muss ich sagen.
Gehe ich mit. Und dann gab es ein Törchen, was sich kurioserweise quasi gespiegelt hat, und zwar auf beide Teams. In Minute 45 plus 4, also schon in der Nachspielzeit, kriegt Amber Brooks die Möglichkeit, frei aufs Tor zu ziehen, nachdem eine Lexington-Spielerin noch verletzt am Boden lag. Sie war, ja, ich würde sagen, 2-3 Meter vom rechten Strafraumeck versetzt, kriegt den Ball und haut einen richtig schönen Schlenzer oben links ins Torwart-Eck rein. Nicht zu machen, für die Keeperin ein sehr, sehr schönes Tor. Und damit drehte Dallas die Partie zum 2-1 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.
Und dann, nach der ersten Halbzeit, nach der Pause, alle sind wieder da. Die ersten paar Minuten tastet man sich wieder vorsichtig ran. Und dann ist der große Moment von Sarah Cox. Sie ist die Torhüterin von Lexington. Und sie passt den Ball sehr weit nach vorne, passt ihn in Richtung Madison Parson. Und die steht zu dem Zeitpunkt außerhalb des Strafraums, sieht aber, dass die Torhüterin auch nicht so hundertprozentig gut steht und versenkt den Ball im Tor. Ich finde, das war ein ziemlich schönes Tor, vor allem wenn man betrachtet, dass die Torhüterin die Vorlage gegeben hat und beide Ausführungen recht ähnlich waren. Aber gut gesehen von beiden Spielerinnen.
Gehe ich mit. Allerdings hielt dieses schöne Törchen gerade mal 4 Minuten, bis Dallas wieder ein Törchen machen konnte. Und da gab es eine Sache, die mir auch zweimal aufgefallen ist bei der Keeperin. Es gibt einen Schuss oder einen Fernschuss von Dallas auf das Tor von Cox, der Keeperin von Lexington. Sie lässt den Ball, oder sie hält den Ball beim ersten Mal und lenkt ihn aber zur Seite ab. Und Ubuagu, die Stürmerin von Dallas, kommt rangesprintet und schiebt den Ball aus kurzer Distanz ein. Wer schon mal als Keeper gespielt hat, der weiß ja, man darf den Ball nie nach vorne abprallen lassen, sondern am besten so weit wie möglich zur Seite. Und hier sah es ein bisschen ungünstig aus, finde ich, da der Schuss zwar geklärt worden ist, aber der Ball nicht sonderlich weit weg war. Und so konnte dann halt die Dallas-Stürmerin sehr, sehr schnell schalten und den Ball einschieben. Und da tat mir die Keeperin halt. War eine schöne Parade zeigen, die nur 2 Sekunden hält, weil dann der Abstauber reingemacht worden ist. Ja, unterm Strich gut geschaltet von Ubuagu, der Stürmerin von Dallas. Und so hielt eben das Törchen von Lexington, du bist zur 56. Also gerade mal 4 Minuten.
Übrigens den Schuss auf das Tor, der abgewehrt werden musste, der kam von Amber Brooks. In der 67. Minute gibt es ein weiteres Tor. Und es ist wieder Ubuagu, die in dem Fall den Ball an der Strafraumgrenze hat und von da aus einfach abzieht und ihn schön oben links versenkt. Da würde ich der Torhüterin jetzt keine große Schuld geben. Aber ja, die Verteidigung stört halt auch nicht groß. Also das ist ein durchaus schönes Tor. Und es gab schlimmere Tore in diesem Spiel, finde ich. Von daher, in dem Fall, es war zwar nicht wirklich gut für eine Verteidigung gemacht, aber jetzt auch nicht extrem schlecht. Wenn man versteht, was ich meine.
Gehe ich mit. Also konnte man schon so machen, das Türchen. Allerdings war jetzt noch die Frage, gibt es ein weiteres Tor oder ja, bleibt die Partie dabei? Und es gab noch ein Türchen und das war dann auch der Sargnagel für Lexington. Und auch hier, ähnlich wie beim 3:2, Cox im Tor von Lexington kann den ja, Fernschuss zur Seite klären. Und auch da reagiert Miss Thornton rechtzeitig, sprintet ran und kann den Abpraller aus sehr, sehr spitzem Winkel unten rechts reinschieben. Das war dann das 5:2 und ja, das vorentscheidende Türchen für die Damen aus Dallas. Schön gemacht, aber eben auch hier ein bisschen ungünstig für die Keeperin, die erst glänzen kann und dann 2 Sekunden später doch das Tor kassiert.
Es fällt noch ein weiteres Tor in der Nachspielzeit. Und es ist 1:1 das Tor wie zuvor. Und es ist 1:1, ich glaube sogar die beiden Spielerinnen sind die gleichen. Auf jeden Fall ist es Thornton. In dem Tor davor hatte sie quasi nur eine Ballberührung im Strafraum, bevor sie den Ball ins Tor versenkte. In dieser Variante hat sie 2 Ballberührungen, aber ansonsten ist alles andere fast identisch. Die Herangehensweise ist komplett gleich. Da hat die Verteidigung wirklich leider komplett versagt. Der Torhüterin würde ich da wirklich keine Chance geben. Die war auch ordentlich angefressen von der Partie. Und ja, also Lexington hat auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Baustellen.
Gehe ich mit. Also die Keeperin gefiel mir noch eigentlich recht gut in der Partie, auch wenn sie bei den Gegentoren echt unglücklich wirkte. Und zwar in doppelter Hinsicht. Unterm Strich gewann Dallas die Partie aber auch verdient. Es gab 15:6 Schüsse für Dallas und 9:4 Torschüsse. Und ja, Thornton traf mit einem Hattrick. Ist auch schon mal nicht schlecht. Und ja, unterm Strich verdienter Sieg für Dallas. Auch in der Höhe vielleicht nicht ganz unverdient. Aber trotzdem leider ein bisschen Mitleid für die Damen aus Lexington.
Was man, wenn man sich den Kader von Dallas ansieht, übrigens feststellt, ist, dass sie eines von den Teams sind, die durchaus Spielerinnen im Kader haben, die einiges an Erfahrung mitbringen. Unter anderem eine Amber Brooks. Amber Brooks hat unter anderem für den FC Bayern München gespielt und hat ansonsten auch einige Jahre in der NWSL verbracht, darunter vor allem mehrere Jahre bei Houston Dash und zuletzt bei Washington Spirit und davor bei Seattle Reign. Also das ist durchaus eine Spielerin mit sehr, sehr viel Erfahrung, auch internationale Erfahrung. Und auch bei vielen anderen Spielern aus dem Kader ist mir irgendwie aufgefallen, die wissen schon, also das ist schon durchaus ein stärkerer Kader als der, den Lexington hat. Als Beispiel haben wir zum Beispiel auch Ubuagu, die unter anderem für Arsenal gespielt hatte, aber auch für Orlando Pride in der NWSL, für Tottenham Hotspur einiges an fußballerischem Erfahrung oder fußballerischen Erfahrungen und Können, fällt mir bei anderen Teams eher weniger auf. Also es gibt noch so ein paar Teams, da sieht man, dass da durchaus Spielerinnen dabei sind, die schon hochklassig gespielt haben. Aber dann gibt es immer wieder mal Teams, so auch wie bei zum Beispiel Lexington, die haben nahezu keine Spielerinnen im Kader, die relevante Profi-Erfahrung haben. Was ich bis dato durchaus als Problem sehe. Und ich finde, man hat es in dieser Partie durchaus auch gesehen.
Ich denke, da fließen noch ein paar andere Dinge mit rein. Also zum einen die Qualität des jeweiligen Trainers und auch die Anzahl der Saisonspieler. Aufgrund dessen, dass manche Spieler ja schon verschoben worden sind oder nicht alle Mannschaften gleich viele Spiele haben, kommt nochmal die Eingespieltheit dazu. Das heißt, ja, die Qualität des Kaders sowieso, die Qualität des Trainer und Trainerstabs, die Menge der Spiele, die man bisher hatte. Unterm Strich würde ich sagen, hat das Dallas schon ganz gut gemacht, die ja auch erst vor kurzem ein Testspiel gegen die Frauen vom FC Barcelona hatten. Was ja auch schon mal nicht schlecht ist, in der Debütsaison gegen eins der doch größten Teams auf der Welt zu spielen.
Wobei, in dem Fall Dallas und Lexington haben beide bis dato gleich viele Saisonspiele. Also beide Teams hatten durchaus schon die Möglichkeit, da ins System reinzuschnuppern zumindest. Wir schauen uns das aber die Saison über mal an, wie sich das entwickeln wird und ob sich am Ende vielleicht tatsächlich eine große Diskrepanz zwischen den Kadern auszeichnen wird. Wir machen jetzt aber erstmal eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und Wolf, ich habe eine Frage an dich. Versetz dich mal in die Lage, du bist ein Spieler, ein Profispieler oder Semi-Profispieler und du hast mit deinem Verein natürlich einen Vertrag und der Verein würde den eigentlich ganz gerne auflösen, weil du gerade in die neue Kaderplanung nicht so richtig reinpasst. Daraufhin gibt es natürlich ein bisschen Streit, weil eigentlich willst du bleiben, fühlst dich da ganz wohl und hoffst natürlich irgendwie auf mehr Spielzeit. Letzte Saison hast du noch nicht ganz so viel gespielt, aber vielleicht klappt es ja noch. Ja, und dann gibt es halt diesen Streit da mit dem Club und der Streit eskaliert so ein bisschen. Du wirst vom Training freigestellt. Was machst du dann?
Also ich denke, wenn du dich selber schon als eher professioneller Spieler betrachtest, hast du wahrscheinlich einen Agenten. Dann würde ich den Spielagenten anrufen und das versuchen, mit dem und dem Club auszuhandeln. Und ansonsten versuchen wir professionell wie möglich das zu klären, weil deine zukünftigen Arbeitgeber werden davon ja auch mitbekommen, wenn du Blödsinn baust. Und zum anderen nützt dir es ja nichts, Unsinn zu machen, wenn du eigentlich vorhast, beim Club zu bleiben. Weil wenn du dich daneben benimmst, gibst du deinem Arbeitgeber ja noch weniger Sinn dahin, dich weiter zu beschäftigen oder dir mehr Spielzeit zu geben. Das heißt, eher Zähne zusammenbeißen und schuften, positive Argumente liefern. Das wäre so mein Gedanke.
Ach, Papalapap. Du gehst zum Training, obwohl du da gar nicht sein sollst, setzt dich in die Kabine und weigerst dich rauszugehen und lässt dich erst nach über 2 Stunden von der Polizei entfernen. So macht man das anscheinend. Zumindest beim FSV Frankfurt war das der Fall. Über wen sprechen wir denn?
Über den Deutsch-Amerikaner Malik McLemore oder McLemore, 27-jähriger Flügelspieler, Deutsch-Amerikaner, spielte bisher nie höher als deutsche 4. oder 5. Liga, hauptsächlich im Regionalliga-Bereich und vor dem FSV Frankfurt bei Schweinfurt 05. Also ihr hört, wenn ihr nicht gerade Regionalliga-Experten seid, klingelt da nicht zwingend was beim Nennen der Vereinsnamen.
dementsprechend, da gab es wohl irgendwie ein bisschen Zwist zwischen McLemore und dem FSV Frankfurt. Und am Ende kam man dann doch zu einer Lösung. Ende Juli wurde dann der Vertrag aufgelöst. Welche Entschädigung gezahlt wurde, ist übrigens, darüber hat man Stillschweigen vereinbart. Dieser Spieler wechselt in die USL. Überraschenderweise. Wo wechselt er dann hin? In die League One vielleicht?
Also umso mehr ich über ihn erfahre, umso mehr wünsche ich ihm die Nisa. Aber nein, der gute Malik McLemore ist zu El Paso Locomotive gewechselt. Also zum Kellerkind der Western Conference in der USA Championship. Und ich bin ehrlich, mich überzeugt er einfach null. Und das war schon der Stand vor den Geschichten, die die gute Anne rausgekramt hat. Denn er hat in Deutschland, wie gesagt, nie höher als vierte oder fünfte Liga gespielt. Er kommt auf 41 Tore und 23 Vorlagen in, wenn man nur auf die Spielzeit das runterrechnet, 115 Spielen. Es müssten, glaube ich, 180 insgesamt gewesen sein. Und ich frage mich, was El Paso mit ihm will. Wenn man also jetzt die Vertragssituation völlig unabhängig davon betrachtet, plant man mit ihm einen Playoff-Push, um doch noch irgendwie reinzukommen, obwohl man seit Monaten das schlechteste Team im Westen ist, dann frage ich mich, was du mit einem Spieler willst, der nie höher als vierte deutsche Liga gespielt hat. Qualitativ, glaube ich, ist es definitiv nicht dasselbe Niveau. Und auch wenn er amerikanische Wurzeln hat, würde es trotzdem eine Hardcore-Umstellung sein, vom Klima und Lebensstil in Hessen zu El Paso in Texas. Das heißt, wenn sie ihn jetzt haben wollten, um kurzfristigen Erfolg zu haben, sehe ich nicht, was der Sinn dahinter ist. Wenn Wilmer Cabrera, also Trainer von El Paso, geistig schon so ein bisschen die ersten Transfers und Planungen für die nächste Saison macht, vielleicht, weil er dann genügend Zeit hat, sich ans Klima da anzupassen, an die Kultur da anzupassen und so weiter. Aber rein sportlich gesehen sehe ich keinen Nutzen aus der Sicht von El Paso. Weil er hat bis auf 5 Minuten für Fürth in der zweiten Liga nie Profifußball in Deutschland gespielt, ist, wie du jetzt auch noch dazugebracht hast, moralisch nicht zwingend der beste Spieler, also sehr heißblütig im negativen Sinne, kein glücklicher Teammensch. Und das klingt nicht nach einem Spieler, den ich in meinem Team haben will. Also weder sportlerisch von der Qualität her, noch von der Chemie vom Team, noch von der Kabine her. Und ja, deswegen, quo vadis, liebes El Paso? Was habt ihr da mit ihm vor? Warum habt ihr das gemacht? Und ja, was zur Hölle? Das ist, glaube ich, die Kurzfassung.
Also was mir aufgefallen ist in der Pressemitteilung von El Paso, werden drei Sachen besonders betont. Punkt 1, er hat im DFB-Pokal gespielt. Okay, ja. Punkt 2, er hätte Erfahrung in der zweiten Bundesliga. Ja, wie lang? 5 Minuten? Und Punkt 3, es wird massiv betont, dass er 9 Jahre lang in Deutschland gespielt hat oder die letzten 9 Jahre in Deutschland gespielt hat und dass er dementsprechend ganz viel Erfahrung hat. So, ja, er hat in der vierten Liga in Deutschland gespielt und soll jetzt in der zweiten Liga in den USA spielen. Was interessant an ihm ist, wenn man Beurteilungen über ihn liest, dann heißt es, dass er ein Spieler ist, der recht schwer zu kontrollieren ist, weil er seine Emotionen oftmals nicht im Griff hat und das natürlich für so ein Team auch mal schnell schädlich sein kann. Also ja, ich frage mich ehrlich gesagt auch, was da die Idee von El Paso war. Sie haben ihm jetzt erstmal einen Vertrag bis Ende des Jahres gegeben, aber das ist an sich ja auch der übliche Vorgang. Aber so richtig den Mehrwert sehe ich da ehrlich gesagt auch nicht.
By the way, er hat eine Partie im DFB-Pokal und das war auch für Frankfurt. Eine Partie im DFB-Pokal und 5 Minuten in der zweiten Liga. Der Rest war, wie gesagt, unterklassig. Und wirklich unterklassig. Also wir reden hier, wie gesagt, von vierter Liga Deutschland. Das heißt, das ist noch für die meisten Clubs eher via semiprofessionell oder Amateurbereich, auch wenn manche auf Profiniveau arbeiten. Deswegen, bei aller Liebe, klar, die meisten USA Championship Teams würden jetzt nicht bei uns in der Bundesliga spielen und eher so zwischen unterer zweiten und vielleicht Anfang des dritten Liga spielen. Aber selbst dann wären die ja immer noch über eine Liga, als Malik McLemore bisher gespielt hat. Und daher, ja, ich bin sehr interessiert und gespannt, was er machen wird, aber wirklich viel Vertrauen habe ich nicht in den Transfer.
Auf jeden Fall können wir jetzt feststellen, dass die Hesse komme, und zwar in die USL Championship und nicht in die League One, wie man es vielleicht zuerst vermuten könnte. Bleiben wir aber in der Championship und sehen uns mal eine Partie an, würde ich behaupten, wo man das Ergebnis am Anfang nicht unbedingt erwartet hätte. Vielleicht, dass das eine spannende Partie oder eine Partie auf Augenhöhe wird, ja, durchaus. Aber dass die dann doch so eindeutig ausgeht, das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich spreche über Loudoun United und die hatten zu Gast Birmingham Legion. Und ja, also das war eine recht torreiche Partie. Wir haben heute nur torreiche Partien übrigens. Wie startet denn die Partie? Oder was waren so deine ersten Eindrücke?
Ich hatte ehrlich gesagt Loudoun ein bisschen als Favorit gesehen, einfach weil sie A, zu Hause spielen und mich Birmingham seit einigen Wochen nicht wirklich überzeugt. Und auch wenn es hier ein bisschen dauerte, fühlte ich mich am Ende bestätigt. Aber rein sportlich, die erste relevante Szene war auch vermutlich gleich mal das Tor der Woche, denn Alex Cronale hat es geschafft, als seines Zeichens Innenverteidiger ein Tor zu schießen und das zwar auf sehr besondere Weise. Denn er hat den Ball noch in der eigenen Hälfte, ist, ich würde sagen, ja, maximal 3 Meter von der Mittellinie entfernt, sieht, dass der Keeper von Loudoun zu weit draußen ist und zieht einfach mal ab. Der Schuss segelt über alle Reihen und über den Keeper hinweg ins leere Tor rein. Ein sehr, sehr schöner Fernschusstreffer und die Führung für, ja, die Gäste aus Alabama und quasi der Diego-Gedächtnistorschuss für alle Werder-Fans unter den Zuhörern. Schönes Fernschusstor und vom Innenverteidiger auch nochmal ein bisschen besonderer, als wenn das jetzt der Stürmer gewesen wäre. Und daher frühe Führung für Birmingham.
Was mir in der ersten Halbzeit mehrfach aufgefallen ist, und das zieht sich irgendwie durch das ganze Spiel, ist, dass man bei Loudoun die Strategie recht leicht erkennen kann. Ich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert war, warum Birmingham sich nicht darauf eingestellt hat, weil, also das sieht jeder, wie sie vorgehen. Der lange Ball nach vorne in den Sturm und der Stürmer steht im Idealfall etwas freier und kann oder kann sich schnell freilaufen und hat dann nur noch die 1:1-Situation mit dem Keeper. Das haben sie auch in der ersten Halbzeit wirklich mehrere Male probiert, sind da aber am Keeper gescheitert, der da mehrere sehr gute Rettungstaten hatte, sodass es in der ersten Halbzeit zu keinem weiteren Tor kam. Hast du noch etwas aus der ersten Halbzeit?
Nö, tatsächlich nicht. Außer, dass ich dir ein Fleißbienchen ins Muttiheft kleben möchte, weil das wirklich eine sehr gute Analyse vom sportlichen Ideenreichtum von Loudoun gewesen ist.
Tja, Birmingham, ihr könnt mich gerne anrufen. Dann kann ich euch sowas sagen. Aber gut, das kann vielleicht jeder, weil es so eindeutig war. Wir gehen in die zweite Halbzeit. 56. Minute. Loudoun hat jetzt eine richtig neue, innovative Idee. Und nein, in dem Fall ist es jetzt nicht so, dass sie den Ball weit nach vorne spielen und dann den Stürmer die Arbeit machen lassen, sondern in dem Fall jetzt spielen sie heiße Kartoffel im Strafraum des Gegners, weil gleich mehrere Stürmer sind vorne im Strafraum. Und jeder von ihnen hat mal den Ball. Und alle versuchen auch irgendwie zum Torabschluss zu kommen, aber entweder steht der Keeper im Weg, ein Gegenspieler kommt da dazwischen gerutscht und verhindert, dass irgendwas passiert. Und oder man sieht, es ist gerade wieder alles zugestellt, der Ball wird nicht ins Tor kommen, also passt man zum Nebenmann. Und so springt diese kleine heiße Kartoffel ein paar Mal durch den Strafraum hin und her. Und irgendwann wird es langweilig. Das denkt sich auch Johnston. Der kommt angerannt, schnappt sich direkt an der Strafraumgrenze den Ball und versenkt ihn dann endlich im Tor, damit diese heiße Kartoffel jetzt endlich mal aus dem Wasser da kommt und man sie verspeisen kann. Dementsprechend steht es nach 56 Minuten 1:1.
Kann man so machen, muss man so machen. Und das gleiche denke ich mir knapp 5-6 Minuten später, als der Keeper von Birmingham, Matt Van Okel, kurz MVO, zwei sehr, sehr gute Paraden zeigt. Denn zuerst hält er einen guten Fernschuss von Sarah Ryan und dann den Abpraller, der zum möglichen Tor geführt hätte. So dass man wieder sieht, der beste Mann auf dem Platz für Birmingham war eigentlich der Keeper, der wirklich einige Paraden zeigen musste. Und das trotz seines schon fortgeschrittenen Fußballalters. Denn er ist, wenn ich mich nicht komplett irre, schon deutlich älter als Bill Hamid. Also ich meine 36, 37. Und ja, ist auch sogar noch der Torwarttrainer vom Team. Das heißt, gute Leistung von MVO hier in der Szene mit einer schönen Doppelparade. Kann man so machen, muss man so machen. Und sehr, sehr wichtig für Birmingham.
Übrigens, die beiden Chancen, die Lone sich erspielt hatte, die kamen aus der Strategie, den Ball nach vorne. Und ja, wie gesagt, wenn Birmingham nicht diesen starken Torhüter in der Partie gehabt hätte, wäre die nochmal ganz anders ausgegangen. Und sie geht schon sehr speziell aus. Springen wir in die 63. Minute. Da nimmt sich Birmingham dann doch mal wieder den Mut oder den Willen, doch mal wieder im Strafraum der Gegner zu stehen. Und es ist natürlich Enzo Martinez, der mit seiner Spielübersicht genau weiß, wo er hinspielen muss und wie er am besten die Verteidigung überspielt. Das macht er in dem Fall auch, bedient seinen Mitspieler und der läuft genau den richtigen Weg, nimmt den Ball nur ganz kurz an und versenkt ihn im Tor, weil die Verteidigung in dem Fall von Loudon ziemlich gepennt hatte. Aber ich muss sagen, die Spielübersicht von Enzo Martinez und die Genauigkeit des Passes hat mir schon sehr gefallen. Aber man kennt es von ihm nicht anders.
Gehe ich mit, sah die Verteidigung echt nicht gut aus. Mir tat der Keeper da auch ein bisschen leid, um ganz ehrlich zu sein. Aber es gibt ja noch einen Mann, den Loudon wirklich in 2-3 Jahren eine Statue ins nicht sehr volle Stadion bauen könnte. Und das ist Seth Ryan, Ex-New York Red Bulls 2-Spieler. Und der kam 6 Minuten später zum wichtigen 2-2-Treffer. Hier gibt es eine Szene, wo ich mir wirklich gerne einen Videoschiri oder wenigstens eine Art quasi Torlinienkamera auch für Zwischenlinien wünschen würde. Denn Loudon tut das, was sie die ganze Zeit schon tun, und hauen den Ball mit einem sehr, sehr weiten Schuss nach vorne. Seth Ryan sprintet los, kriegt den Ball weit alleine vom Keeper. Also man könnte sagen, die Abwehrspieler sind locker 2, 3, 4 Meter hinter ihm. Er läuft aufs Tor zu, Medvin Okel kommt raus, um den Winkel zu verkürzen. Und so hat dann Seth Ryan nicht so große Probleme, den Ball ins leere Tor unterzubringen. Also klassisches Stürmertor, kriegst den Ball, rennst allein aufs Tor zu, machst das Ding. Nur bei der Vorlage hätte ich halt wirklich gedacht, dass das Abseits gewesen ist, weil er so klar alleine frei gewesen ist und die Abwehr schon weit weg gewesen ist. Unterm Strich kann es denen egal sein, denn Loudon glich aus durch Seth Ryan, den kann man sagen doch ja regelmäßig treffenden Stürmer der noch sehr, sehr blutjungen Truppe.
Hat mal wieder gezeigt, dass er durchaus ein Guter ist. Und ja, die USL hat mal wieder gezeigt, dass es eine Fehlentscheidung war, den Videoschiedsrichter abzuschaffen. Ich vermisse ihn nämlich auch sehr. Springen wir in die 78. Minute. Dort passiert eine weitere relevante Szene. Und sagen wir, wie es ist. Langer Ball nach vorne, in den Strafraum Richtung Zach Ryan. Allerdings sieht das auch der Verteidiger. Das erste Mal gefühlt. Und reagiert, indem er hochspringt und den Ball wegköpft. Aber er köpft ihn nach links, Richtung Strafraum Mitte. Und dort ist es Tommy Williamson, ziemlich nahe dort steht und natürlich diesen Ball gerne mitnimmt und im Tor versenkt. Also es war leider gar nicht so gut vom Verteidiger verteidigt, die Art und Weise, wie er den Ball dahin köpft. Es war natürlich nicht kontrolliert und mit Sicherheit auch nicht gewollt, aber hat jetzt in der Situation leider nicht so viel geholfen. Außer man ist Loudon-Fan oder Loudon-Spieler, das dritte Tor nimmt man mit.
Stichwort verteidigen. Das habe ich mich nämlich gewundert beim vierten Tor. Denn ja, Loudon kriegt noch ein Türchen. Und das war wirklich grottig verteidigt. Cristiano Francois, den ich noch sehr gut aus meinen RGV-Zeiten kenne, hat eigentlich nur eine Stärke. Und die ist, dass er sehr schnell ist. Er kommt von rechts für Loudon Richtung Strafraum gelaufen. Keiner kommt mit. Und er flankt den Ball in die Mitte. Wenn es Abwehrspieler gibt, genau wie der Keeper, sind sie beim rechten Pfosten. In der Mitte, völlig frei, steht Florian Vallot. Der sieht den Ball auf sich zukommen und kann ganz bequem per Flugkopfball den Ball ins leere Tor reinköpfen. Ja, es war ein schönes Tor, aber extrem schlecht verteidigt. Weil da war meilenweit keiner. Er hätte wirklich alles machen können, um den Ball ins Tor unterzubringen. Er hätte stehen bleiben können und seinen Fuß hochheben können. Er hätte einfach einen Gabelstapler hinstellen können, der den Ball ablenkt. Er hätte seine Oma hinstellen können. Da war so viel Platz und so viel Zeit, dass der Flugkopfball quasi die unnötige Kirsche auf die Sahnetorte gewesen ist. Schönes Tor, schön gemacht. Aber als Abwehr solltest du dich schon besser platzieren, als komplett auf einem Haufen zu stellen und den Rest des Strafraums ungedeckt zu lassen. Unterm Strich war es trotzdem der Endstand. Denn Loudon gewinnt 4:2 gegen Birmingham nach einem zwischenzeitigen 1:2 Rückstand.
Und man muss auch sagen, völlig verdient. Weil wenn du es als Team nicht schaffst, dich auf taktisch so offensichtliche Dinge einzustellen, schaffst du es mit Sicherheit auch nicht nach vorne in den anderen Strafraum, um die entsprechenden Tore zu machen. Völlig in Ordnung, der Sieg für Loudon. Wir machen nochmal eine kurze Pause und hören uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir springen dann jetzt in die League One, über die wir ja angedeutet schon gesprochen hatten, aber die nicht zum Tragen kam. Und wir schauen uns eine Partie an, in der ein Spieler spielt, der Rankenberg, also einen wirklich sehr, sehr deutschen Namen hat. Gunter Rankenberg. Und übrigens sein Gegenmann. Er ist Torwart bei Greenville Triumph und sein Passmann bei Chattanooga Red Wolves nennt sich Bush. Also eine sehr passende Kombination für ein Spiel, weshalb wir uns das mal genauer angesehen haben. Und am Ende haben nicht nur die beiden Namen überzeugt, sondern durchaus auch eine sehr torreiche Partie. Was war denn deine Erwartung vor dem Spiel? Was hättest du gedacht, wie wird diese Partie ausgehen? Oder was erwartet einen in dieser Partie?
Also erstens finde ich ja, dass Rankenburg ein schöner Name für eine S-Bahn-Station ist. Aber unterm Strich muss ich sagen, hätte ich das Ergebnis, glaube ich, sogar erwartet. Denn Greenville war lange Zeit eins der Top-3-Teams in der League One in der Saison. Sind auch immer noch ein ziemlich gutes Team. Chattanooga auf der anderen Seite hat, glaube ich, bis auf eine kurze, gute Saison vor ein paar Jahren nie wirklich guten Fußball gespielt. Ja, ich glaube, ich hätte den Sieg erwartet. In der Höhe schwanke ich ein bisschen. Aber unterm Strich am Ende war es auf jeden Fall verdient. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz.
Wir gehen mal in die Partie. Und wir haben bereits nach 10 Minuten das erste Tor. Und leider ist das irgendwie ein Tor, was auch aus einer anderen Partie hätte kommen können. Es ist nämlich ein langer Ball davon. Und in dem Fall ist es Scarlett, der das ziemlich gut macht und im Strafraum dann einen Querpass auf McKinnon macht. Und der kann letztendlich das Tor machen. Aber es hätte auch ein Tor von Loudon sein können. Nur fand ich, war es noch ein bisschen cooler als die Tore von Loudon.
Wie sagte die wunderschöne Cantina-Band damals, wir spielen denselben Song nochmal. Denn nur knapp 10 Minuten später, passierte genau das gleiche nochmal. Das heißt, der Ball wird im Strafraum quergelegt, McKinnon, nimmt den Ball, haut ihn ins Tor rein. 2:0 für die Gäste von Greenville. Exakt selbes Tor. Also gut gemacht, aber auch als Abwehr irgendwie blöd, zweimal auf denselben Trick reinzufallen und das innerhalb von 10 Minuten Abstand.
Deine Beschreibung war einfach sehr passend. Wir spielen das gleiche nochmal. 1:1. In der 24. Minute ist es Greenville, die wieder am Strafraum sind. Allerdings, allseits bekannte und sehr beliebte Verteidiger Pfosten hat sich wieder eingemischt und hat verhindert, dass sein Tor fällt.
Tja, wenn die Verteidiger schon nicht mehr den Pfosten decken, müsste Pfosten halt selber quasi die Sache klären. Hat er gut gemacht, würde ich sagen.
Was für ein Pfosten.
Oh boy. Es gab allerdings noch ein Tor in der ersten Halbzeit und das fiel ein bisschen überraschend für die Jungs aus Tennessee, und zwar für Chattanooga. Auch hier so ein bisschen wie die Szene von Zach Ryan, die wir im letzten Tag besprochen haben. Denn es gibt einen langen Ball, also einen Konter für Chattanooga. Mulango kriegt den Ball, setzt sich kurz gegen die Verteidiger durch und rennt dann doch relativ ungefährdet auf den Strafraum zu, in den Strafraum hinein. Der Keeper, also Rankenburg, kommt raus und Mulango kann dann ins leere Tor reinschießen. Heißt 1-2 Anschlusstreffer für Chattanooga und nicht ganz überraschend, würde ich sagen, weil ist halt die klassische Szene.
Zwei Dinge, die man aus der ersten Halbzeit noch erwähnen könnte. In der 32. Minute gab es eine gelb-rote Karte für Chattanooga, weshalb sie seitdem mit Unterzahl spielten. Und in der 45. Minute, oder 43. Minute, um genau zu sein, gab es ein Tor von Greenville. Allerdings war es abseits. Und dementsprechend zählte es nicht. Und dann kam ja kurz darauf der Ausgleich.
Nach den schön gemachten Toren gab es ein sehr kurioses Tor. Denn in der 60. Minute kriegt Anderson, und nein, das ist jetzt keiner, den man schon mal näher kennen muss, den Ball im Strafraum zugespitzelt. Und es sieht so ein bisschen so aus, als würde er in Stolpern geraten. Denn er spitzelt den Ball so ein bisschen mit der Pike unten rechts rein. Sehr kurioses Tor. Also er kriegt den Ball irgendwie zugelegt, sieht so ein bisschen verwirrt aus, was er damit machen muss, dreht sich ein Stück und fällt dann mit dem Ball fast schon hin. Der Keeper ist auch überrascht und der Ball geht unten rechts rein. Ist dann das 3-1 für die Jungs aus Greenville. Sah aber sehr kurios aus.
Quasi ein Michael Preetz Gedächtnistor. Für mich sah es auch eher fast so aus, als wenn er da fast schon ein wenig versehentlich angeschossen wurde und der Ball dann zufällig von seinen Füßen aus ins Tor prallte.
Ja, er wirkt wirklich verwirrt.
Am Ende waren einfach alle verwirrt. Hätten sie mal wieder mit längeren Bällen gearbeitet. 64. Minute. Machen wir mal noch ein Tor. In dem Fall ist es wieder McKinnon, der vor dem Tor steht. Es ist auch wieder wie so ein zufälliges Tor. Also weiß ich, wird er da angeschossen oder was? Es sieht merkwürdig aus.
Gehe ich mit. Ja, ist es verwirrend, aber es gab dann, also ich würde sagen, man kann es eigentlich so mitnehmen. Also der Verteidiger rutscht halt weg, der den Ball beim 1-4 klären soll und dann kann er halt McKinnon den Ball unten reinschießen. Ich würde sagen, es war mehr Pech als wirklich nicht gewollt. Denn der Verteidiger hätte den Ball klären können. Er war auch quasi in der Schussbahn. Nur rutscht halt erstmal wirklich voll weg und landet ja mit dem Gesicht auf dem Boden. Und dann muss dann McKinnon nicht mehr viel machen, außer halt den Ball ins leere Tor unterzukriegen, weil er meilenweit Platz hatte. Das war so eher so ein Tor aus der Kategorie unglücklich für einen Verteidiger, der wegrutscht, und einfache Aufgabe für den Stürmer, der frei ist.
Und der halt zufällig in der richtigen Sekunde am richtigen Platz steht.
Ja, kann man so sagen. War dann das 1-4 in der 64. In der 85. Ich übernehme das mal gerade. Gab es dann das, könnte man sagen, spätestens jetzt spielentscheidende Tor für Greenville. Das war ein schönes Türchen. Auch da war ich mir nicht ganz sicher, ob man es nicht hätte halten können. Denn Sekowski kriegt den Ball knapp vorm Strafraum und haut den Ball mit Wucht aufs Tor. Der Ball kommt vor dem Torwart und vor dem Tor noch einmal im Boden auf und hüpft dann rein. Und für mich wirkte der Torwart so ein bisschen so, als wäre er für 2 Sekunden eingefroren und kommt erst dann wirklich wieder zur Bewegung, als der Ball schon an ihm vorbeigehüpft ist. Also er wirkte so ein bisschen selber überrascht, dass da gerade ein Ball auftaucht. Unterm Strich das 1-5 für Greenville, aber ein bisschen kurios sah schon aus.
Es gibt noch ein weiteres Tor, aber in dem Fall für Chattanooga. Das resultiert aus einem Elfmeter, der völlig zu Recht gegeben wird. Dem Angreifer wird im Strafraum, als er den Ball annehmen will, versehentlich auf den Fuß getreten. Das ist einfach Pech. Gibt einen Elfmeter dafür, der wird ordentlich versenkt. Ist auch ein fair geschossener Elfmeter, also nicht dieses hässliche Abbremsen. Von daher ist dann der Abschluss 2-5. Und ja, die Höhe, na gut, wenn man drüber nachdenkt, An sich ist es ja dann eigentlich nur ein 3-0 und da würde ich fast sagen, ein 3-0 geht in Ordnung. 5 Tore ist vielleicht ein bisschen viel, wir hatten ja aber auch diese 2 recht zufälligen Tore mit dabei. Im Großen und Ganzen aber auf jeden Fall ein verdienter Sieg für Greenville.
Ja, würde ich so sagen. Und unterm Strich bin ich auch zufrieden damit tatsächlich. Die Kaltschnäuzigkeit war am Ende doch das entscheidende Maß.
Sehr schöner Schlusssatz dafür. Werfen wir mal einen Blick ins Wochenende. Gibt es denn Partien, die du empfehlen würdest?
Wenn wir bei der League One erstmal bleiben, würde ich sagen, nehme ich tatsächlich die Partie von Tormenta gegen Charlotte. Tormenta ist nicht mehr so ganz so gut, wie sie es mal in ihrer Champions-Saison waren, spielen aber eigentlich immer unterhaltsam Fußball. Charlotte, die ja noch ein bisschen frustriert sind nach dem ganzen Spielchen in dem Jägermeister-Cup, sind die Gäste, und ich glaube, es wird eine unterhaltsame Partie. Denn Tormenta spielt durchaus guten Fußball und kommt auch ganz gerne wieder zurück, qualitätstechnisch. Und Charlotte ist ja jetzt seit 1-2 Jahren immer in der Top 3 zu finden. Wäre also daher mein kleiner Tipp für eine unterhaltsame Partie. Vermutlich wird es Charlotte gewinnen. Die haben halt aktuell knapp 13 Punkte mehr als die Jungs aus Tormenta, obwohl dann 11 Punkte, ich war in der Zeile verrutscht. Aber man weiß nie. Und am Ende für die entscheidenden Punkte in der Meisterschaft könnte das ja schon interessant werden. Weil jeder Platz könnte ja ein Heim-Playoff-Spiel berechtigen. Und wenn das am Ende die Punkte sind, die Charlotte fehlen, wäre das schon ein interessantes Ergebnis.
Ein Blick in die Super League verrät, es gibt dieses Wochenende nur 2 Spiele, aber eines davon ist zu einer guten deutschen Zeit. Nämlich, gut, das wird leider nicht die High-Class-Variante werden, Lexington gegen Fort Lauderdale um 22 Uhr am Samstagabend. Und Lexington bis dato 1 Unentschieden und 2 Niederlagen, während Fort Lauderdale bis dato alles mal durchprobiert hat. Wer weiß, vielleicht wird es ja der erste Sieg für Lexington werden. Oder aber Fort Lauderdale holt sich da wichtige Punkte bei dem bis dato Tabellenletzten.
Ich muss ja sagen, ich würde es gerade Lexington eher gönnen. Einfach aufgrund unseres kleinen Super League-Takes vorhin über Fort Lauderdale. Ja, passt, wollte ich gerade sagen. Ich wollte in die Championship wechseln. Haben wir auch ein paar interessante Partien. Zum Beispiel hätten wir die Partien zwischen Charleston und Tampa, die wir sehen werden. Charleston ist schon für die Playoffs qualifiziert, genau wie Louisville, und trifft auf Tampa. Tampa ist so ein bisschen schlingernd in der aktuellen Saison. Es gibt ein paar sehr gute Spiele, es gibt ein paar Spiele, die eher meh sind. Und jetzt sind sie gerade im Aufwind, nachdem sie die Riverhounds besiegen konnten, die ja 10 Spiele in Folge unbesiegt gewesen sind. Und so kriegen wir wieder ein Topspiel geboten. Also, Charleston, der aktuelle Vizemeister, gegen den ewigen Dauerbrenner im Osten, gegen Tampa. Das dürfte sehr unterhaltsam werden. Und da würde ich meinen Tipp abgeben wollen, tatsächlich.
In der Western Conference finde ich an diesem Wochenende die Begegnung zwischen Phoenix Rising und San Antonio ganz interessant, weil beide Teams eine durchaus durchwachsene Saison hinter sich haben, oder bis dato hinter sich haben, könnte man sagen. Phoenix zwischenzeitlich mal wieder etwas stabiler, dann ist mal wieder ein bisschen unruhiger. Und auch bei San Antonio sieht es in dieser Saison überhaupt nicht gut aus. Sie sind jetzt aktuell auf dem 10. Platz, logischerweise keinen Playoff-Platz, während Phoenix auf Platz 7 ist. Ich vermute also, dass Phoenix schon die Partie gewinnen könnte. Vielleicht reißt San Antonio sich jetzt doch noch zusammen.
Man muss halt sagen, San Antonio ist zurzeit auf einer kleinen Serie und hat jetzt einen Spieler gut gewonnen. Ich würde sie sogar eher als Favorit in der Partie einschätzen. Aber ja, eine spannende Partie, denn im Westen ist es wirklich sehr eng, was die letzten Playoffs-Plätze angeht. Da haben sehr viele Teams 31 Punkte oder sind in Schlagdistanz. Ich würde gerne den Blick auf zeitlich günstige Partien werfen, denn am Sonntagabend haben wir gleich 3 Spiele, die vor Mitternacht stattfinden werden oder zumindest angepfiffen werden. Die erste wäre um 9 Uhr abends deutscher Zeit am Sonntag. Detroit empfängt Louisville. Louisville schon für die Playoffs qualifiziert, könnte also eventuell mit einer B-Elf auflaufen, trifft auf Detroit. Detroit ist immer eine sehr unterhaltsame Mannschaft. Zu Hause meistens auch sehr stark, aufgrund des speziellen Stadions und auch der Fans. Könnte durchaus eine Überraschung werden. Und wäre ein kleiner Tipp für die Leute, die abends keinen Tatort gucken, sondern über Fußball haben wollen. Sonntagabend, 21 Uhr, Detroit gegen Louisville.
Also ich weiß ja nicht, ob es sich so empfehlen würde, jetzt zu dem Zeitpunkt mit einer B-Elf aufzulaufen. Wenn man ja doch noch so einige Spiele vor sich hat. Ansonsten gibt es aber tatsächlich noch weitere Spiele. Eine Stunde später können wir New Mexico United sehen, die Lon zu Gast haben. Gut, ich glaube, der Favorit ist da recht eindeutig. Platz 1 der Western Conference trifft auf Platz 7 der Eastern Conference. Aber vielleicht gibt es eine Überraschung.
Da New Mexico in der Woche gegen Sacramento ran muss, die Platz 2 sind, ist es durchaus möglich, dass es da Überraschungen geben wird. Weil beide Spiele mit der A-11 komplett durchzuspielen, wird quasi unmöglich sein. Der Hauptfokus für New Mexico dürfte auf Sacramento liegen, um sich jetzt die Rivalen noch weiter vom Punktekonto fernzuhalten. Das heißt, es wäre gut möglich, dass eher so eine gemischte A- und B-Elf gegen Loudon auflaufen wird. Und daher, ja, gehe ich voll mit. Favorit sollte New Mexico sein, aber die werden mindestens 90 Minuten mehr in den Beinen haben. Also nicht ganz unwahrscheinlich.
Und dann haben wir noch eine dritte Partie. Birmingham gegen Miami. Oh, da, gut, Birmingham, wir haben es gesehen, hat so seine Probleme. Miami hat aber nur Probleme. Was erwartest du von der Partie?
Viel, tatsächlich. Denn Miami ist offiziell nicht mehr möglich, in die Playoffs zu rutschen. Also sie ist das erste und Stand heute einzige Team, das die Playoffs verpassen wird, weil sie ausgeschieden sind. Sie spielen aber oft doch deutlich besser phasenweise, als man es eigentlich erwarten sollte. Birmingham hat Probleme und muss gewinnen. Und genau das macht's so gefährlich. Denn wenn sie nicht gerade jemanden haben, der die Tore für sie gut schießen kann, und sie haben halt aktuell keinen, der regelmäßig liefert, sieht's oft eher ungünstig aus. Wie wir gesehen haben, sie scheinen auch stellenweise Probleme mit dem Umstellen zu haben, wenn du gegen Loudon das einfache Konzept nicht verstehst und aufklären kannst. Sehe ich auch durchaus schon eine Möglichkeit, dass Miami da vielleicht mit einem Punkt aus der Partie geht, was für Miami völlig ausreichend ist und für Birmingham halt die Playoff-Teilnahme gefährlicher machen könnte. Und daher würde ich sagen, von den drei Spielen, die am Sonntagabend sind, vielleicht nicht die fußballerisch interessanteste, aber eine, die am Ende für die Playoffs vielleicht noch entscheidender sein könnte. Denn Louisville ist schon dabei, Detroit wird es wahrscheinlich auch irgendwie schaffen. New Mexico braucht nur noch einen Sieg, um qualifiziert zu sein. Loudon ist qualitativ auch nicht so schlecht. Das heißt, das wäre so die Partie, wo ich sagen würde, hat vielleicht noch die höchste Playoff-Relevanz, wenn alle anderen Mannschaften aus den vorherigen Partien es wirklich ernst nehmen.
Ihr könnt uns ja mal eure Tipps geben, was ihr vermutet, wie diese drei Partien am Ende aussehen werden. Das könnt ihr wie immer machen. Auf Twitter unter Box2Box oder auf Facebook unter UseSoccerNews. Hast du ansonsten noch etwas?
Nö, außer dass ich deinem Hals eine sehr, sehr schöne Ruhepause wünschen möchte.
Gutes Stichwort. Das soll es für heute gewesen sein. Beenden die Folge und hören uns dann in der nächsten Woche, hoffentlich völlig gesund und mit weiteren Playoff-Teilnehmern wieder. Und bis dahin hoffen wir, dass es keine Skandale gibt. Also, habt eine schöne Woche.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.